Willkommen zur Diskussion über die Bücher von Sibylle Bjerg, vielleicht auch über sie selber und am Ende wahrscheinlich über uns, wie es so ist, im Studio B. Irmgard Lumpini, Anne Findeisen, ich bin Herr Falschgold. Wer hat nochmal vorgeschlagen, dass wir Sibylle Bjergs Bücher rezensieren? Wir gemeinschaftlich? Oder war ich das gar?
Nee, Frau Lumpini.
Frau Lumpini war es.
Ja.
Denn am Ende saßen alle da und waren recht konsterniert.
Hatten schlechte Laune.
Hatten sogar vielleicht schlechte Laune. Warum man schlechte Laune haben könnte, könntest du uns mal ganz kurz demonstrieren, indem du eine Seite vorliest. Würdest du das gern tun, Irmgard?
Sehr gern.
Dann fang mal bitte an.
Aus dem Buch Ende gut, ab Seite 74. Rotten kleiner, emsiger Frauen trippeln an mir vorbei. Angst macht sie so schnell, macht sie sich umschauen nach allen Seiten, wie in Erwartung eines Schlages. Sie huschen durch die Fußgängerpassage, so deutsch das wie das ICE-Design, so lautlos und nass Suppe riechend, gemustert und hölzer, huschen in Wollläden, huschen zum Bäcker, einen schlechten Kaffee im Stehen, dazu ein Plunderstück, trocken, alles so trocken und bitter. Wirken das runter, zählen die Kalorien, ist aber egal. Die meisten haben Kinder geboren. Das erkennt man an ihren vernachlässigten Körpern. Sie sind nur mehr für die Wissenschaft gut, die Körper. Die letzte Aufgabe erfüllt sie mit Stolz. Die Frauen der Wissenschaft dienen, wie vorher ihrem Mann, den Kindern. Da wird ein Teil nach dem anderen entfernt aus diesen Körpern, in Kübel geworfen, zu Öfen getragen. Sehr gerne entnehmen Ärzte die Gebärmutter und Brüste, entfernen Eileiter, so Weib. Das kommt jetzt in den Kübel, das, wonach ich gierte als junger Mann, was du mir verweigert hast, das habe ich ausgekratzt und nun bist du eine leere Hülle. Das entblößte, ausgeweitete Zeug als Forschungsobjekt in Hörsälen. Manche überleben. Krebs bekommen alle und Depressionen, da läuft es dann auf der Straße, das arme Körper verhüllt mit etwas, das aussieht wie Brot aus Sägespinnen und in weite Hosen hängen vorfallende Gebärmütter und schwere Brüste, so noch vorhanden und die Kinder sind in der Pubertät und hassen ihre Mütter, die Arschlöcher der Geschichte. Frauen, liebe Frauen, das schöne Geschlecht, die sanften Seelen, die besseren Hälften, die Erdmütter, Ohrmütter, die Marien, Alleinerziehenden, die Frauen von Schlägern und Säufern und Fremdgehern, die Mütter fetter Kinder, die Nackten im Playboy, die PR-Tussen, die altklugen Frauenzeitschriftsschranzen, die nassfuschen TV-Miezen, die mausgrauen Sekretärinnen, die unsichtbaren Alten, die Sozialhilfeempfängerinnen, die lackierten Boutiquenverkäuferinnen, die Verfasserinnen dummer Single-Ratgeber, die aufgeblähten, spänkchentragenden Lifestyle-Magazin-Redakteusen, die fettigen Ökoschranzen, die selbstgerechten Bachblüten-Alternativflaschen. Da schwanken sie auf der Straße herum, in einer hässlichen Stadt, in einem unnützen Leben und ich bin eine von ihnen. Wir hätten doch alles gekonnt. Bankdirektor sein oder Feuerwehrleute oder Politiker oder Wirtschaftsboss oder Chefredakteur oder Karatelehrer, hätten kluge Bücher schreiben und Filme drehen können. Doch wir versteckten uns in der dritten Reihe und töpferten daheim nach dem Babyjahr. So etwas vergewaltigt man gerne und bringt es um, hängt es, steinigt es, schlägt es und missbraucht es. Nur zu. Grabt euch mit den Fäusten in Gebärmütter, benutzt uns als Leichen in Filmen, erschlagt uns wie Insekten, vergewaltigt uns, fotografiert uns nackt, wiegt unsere Titten, bezahlt uns schlechter, wir sind es so gewohnt. Wir begehren nicht auf, drängen uns nicht vor, setzen uns nicht aus, wir lieben das Rampenlicht nicht. Einige Forscher versuchen zurzeit, Menschenaffen die Bürgerrechte zu geben. Die ständen dann in der Hierarchie über den Frauen. Und wir würden es verstehen und erklären, hätten Mitleid mit den Affen. Scheißdreck.
Ich kann nicht behaupten, dass mir diese Seite schlechte Laune gemacht hätte. Das muss also irgendwie eine Einstellungssache sein. Ich kann mich über den Wortwitz, der sich übrigens von dem besagten Herrn Wischmeier, kennt ihr den? Das ist so ein, ja, so ein Komiker.
Ist an mir vorbeigegangen, wahrscheinlich so
ein,
zu Recht.
Es gibt da so einen Text von ihm, wo es um den Männertag geht.
So, und der auch alles in sehr schön pointierten Worten schlecht machen kann oder das Schlechte beschreiben kann, aber es ist ein Qualitätsunterschied wie Tag und Nacht, oder? Weil Sibylle Bjerg findet Worte, die nicht wie Comedy klingen und trotzdem wehtun und mich persönlich, weil ich so eine Frohgemut bin, zum Lachen bringen. Tut mir leid. Es ist natürlich bitter und alles ist wahr, was sie da schreibt und das ist bitter, aber ich kann trotzdem lachen. Was soll ich tun? Was sagt ihr?
Vielleicht befolgst du den einen Ratschlag von Sibylle Bjerg, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, weil die Stelle, die ich vorgelesen habe, die hat mich dann irgendwie mehr betroffen, weil die anderen Protagonisten des Buches mit meinen Lebensumständen jetzt nicht so viel zu tun haben. Aber das sind so viele Stellen drin, die mich tatsächlich auch einfach nur wütend machen, wie zum Beispiel, dass Frauen ja tatsächlich auf die Gebärmutter herausgenommen wird. Hm. Und das ein Eingriff ist, damit du zum Beispiel als Assistenzarzt irgendwann deine Zulassung bekommst. Und das eben was ist, was ganz oft vorgeschlagen wird und mir auch schon vorgeschlagen wurde. Und aus der Nummer bin ich nur rausgekommen.
Als Übung sozusagen wird das vorgeschlagen für die künftigen Ärzte als.
Nee, die müssen eine bestimmte Anzahl von den Eingriffen vornehmen und Es gibt den sogenannten Pap-Test, dann wird immer untersucht, ob da alles in Ordnung ist oder ob du von Gebärmutterhalskrebs betroffen sein könntest. Und der vorgeschlagene Eingriff ist zumindest immer, dass ein Teil abgeschnitten wird und wenn du Pech hast, halt die komplette Gebärmutter entfernt wird. Und aus der Nummer kommt man komischerweise eben ganz gut raus, wenn man noch nicht so alt ist und erklärt, dass man Kinder haben möchte. Also ich habe dann damals gelogen und dann ist er halt drin geblieben.
Und ansonsten wird es gern gemacht, weil die halt ihre Stückzahl bringen müssen.
Genau, und diese ganze Frauenfeindlichkeit und Misogynismus, der da deutlich wird, das macht mich unglaublich sauer und dann trifft mich aber eben diese Stelle, wo sie sagt, wir bleiben ja eben auch gerne in der dritten Reihe und sind da gern zum Töpfern gegangen. Und das ist natürlich auch alles total mies und eklig. Und
total wahr manchmal, ne?
Ich hab mich auch auf eine gewisse Art und Weise amüsiert, als ich es vorgelesen habe, aber es ist trotzdem alles sehr, sehr bitter.
Naja.
Ich muss mal ganz kurz was zwischenfragen, warum ist dir denn das vorgeschlagen worden?
Weil mein Papwert nicht in Ordnung war.
Okay.
Und dann hast du quasi, dann sagt man, es gibt ein gewisses Risiko durch die Zellenveränderungen, die ausgezählt werden. Also das ist noch nie mal besonders wissenschaftlich, sondern das sitzt im Zweifelsfall eine übernächtigte Labortante und zählt und sagt dann, ja, es sieht nicht so gut aus. Und dann wird oft so ein Vorgriff vorgeschlagen und dann passiert einem das.
Naja, aber wie gehen wir denn jetzt damit um? Die Welt ist nun mal nicht besonders nett, wenn man es mal ganz genau betrachtet und alles andere ausblendet. Du hast dich, glaube ich, in deiner Rezension bisschen aufgeregt oder zumindest angeklagt, dass der Blick nur aufs Negative gerichtet wird und nicht aufs Positive. So ungefähr?
Nein, ja, so ungefähr. Also ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl beim Lesen so, da steht jemand über mir und drückt mich die ganze Zeit nach unten. So.
Ja.
Also natürlich hat sie recht mit den Sachen, die sie sagt. Die Welt ist nun mal beschissen. So, aber davon, dass man das halt immer wieder wiederholt und damit macht man es halt auch nicht besser.
Also sie zeigt ein paar Ausflüchte auf, also zumindest in diesem Buch Alles gut. Und es ist auch was in Interviews oder...
Alles gut oder Ende gut?
Ende gut, Entschuldigung. Ende gut genannt wird und was man auch manchmal von ihr in Interviews vernimmt. Also vielleicht können wir später in einem anderen Punkt noch darüber sprechen, inwieweit ihre Biografie in den Büchern immer wieder auftaucht. Das ist mir jetzt zumindest aufgefallen, als ich eure Rezension gehört habe. Also es gibt eine Stelle, an der sie eben auch sagt, wenn sich die Menschen ab und zu berühren würden, dann wäre wahrscheinlich alles weniger elend. Und es gibt eine andere Stelle, wo es darum geht, dass die Leute gut daran täten, sich nicht immer selbst verdammt so wichtig zu nehmen. In eurem Buch kommt es, glaube ich, an der Stelle, was du mit zitierst, wo du sagst, und zwar ist es die Stelle, wo es darum geht, dass jedes Unglück damit beginnt, dass jemand recht hat. So, das zeigt sie als Ausweg auf. Und in dem Buch Ende gut trifft die Protagonistin am Ende einen Mann, der stumm ist. Ich rudere hier. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, doch, er ist stumm. Und die können sehr gut zusammen schweigen. Und dann wird auch so gesagt, sie ist dann nicht verliebt. Also wir reden von der Protagonistin, nicht von Sibylle Berg. Ja. Sie ist dann nicht verliebt und es ist jetzt nicht von einer großen Romantik umgeben. Aber der Moment, in dem man es eben schafft, diese Unzufriedenheit aufzugeben, diese Latente, die dadurch hervorgerufen wird, dass man immer noch diese Hoffnung hat, dass irgendwas anderes besser sein könnte, dann wird das Leben irgendwie ganz gut ertragbar.
Ich habe den Coelho ja nie aus Spaß eingeführt. Ich habe natürlich ein bisschen aus lauter Vergnügen an deinem Grinsen und
Gänsehaut bekommen. Du hattest Liebeskummer.
Nee, ich habe es reingenommen, weil dich Coelho so sehr aufregt. Und Coelho hat aber durchaus was mit Sibylle Berg, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, zu tun, denn er ist sozusagen der Gegenspieler. Er sieht die Welt absolut hoffnungsvoll und positiv. jeder Roman strotzt nur so von guten Vorschlägen, was man alles besser machen kann. Und da sagt man ganz genauso, na hallo, so funktioniert es aber auch nie. Also, die Funktion eines Schriftstellers ist nie, ein rundumes Werk zu machen, wo am Ende alle sagen, ja, das hast du erstmal schön beschrieben, dann hast du einen schönen Vorschlag gemacht und jetzt gehen wir alle ins Bett und schlafen gut. So funktioniert es nicht. Sibylle Berg hat ihren Job gut gemacht, finde ich, in dem Buch, das ich gelesen habe und wie ich es aus der Rezension gehört habe, in deinem offenbar auch, dass dort, vermute ich, ein bisschen Therapie dabei ist, Eigentherapie, Bergsche, dass die dann den Scheiß rauskriegt aus ihrem System und sonst würde sie verzweifeln an der Welt. Das kann sein. Es kann aber auch sein, und ich muss sagen, ich fühle mich mit Sibylle Berg aus irgendeinem Grund so ganz leicht seelenverwandt. Immer wenn ich da was lese, sowohl den schwarzen Humor, die schwarzen Nummer, die Bücher, als auch natürlich die Kolumnen, die jeder gerne liest und die Twitter-Beiträge auch. Irgendwas hat irgendeine ostdeutsche Zuversicht. Also was ganz Komisches, der Osten ist grau gewesen, alles ganz furchtbar, aber niemand ist so unendlich dran verzweifelt, wie heute Leute an dieser bunten Konsumwelt verzweifeln. Das muss man mal, worüber man früher nicht gejammert hat und worüber man jetzt jammert, das ist so unvergleichlich, dass man da manchmal sagen muss, hallo, denk doch mal kurz nach, wie war es früher, wie ist jetzt, ist es wirklich so schlimmer?
Gejammert wird sowieso die ganze Zeit.
Aber eben nur von bestimmten Personen und manche jammern nicht. Sibylle Berg jammert zum Beispiel nicht, finde ich.
Nee, sie jammert nicht. Sie jammert natürlich nicht. Und sie stellt da halt sehr böse dar, was sie in der Welt sieht und wie sie die interpretiert. Und was ich interessant finde, ist, dass die Heldinnen des Buches tatsächlich ja immer biografische Züge tragen, also auch in Ende gut ist die Heldin im Osten geboren, irgendwann dann rübergegangen, hat viele Berufe ausgeübt, was du in der Einleitung ja auch genannt hast.
Macht ja auch Sinn, man schreibt ja gerne, oder da hat man wenigstens ein Basiswissen, da weiß man, worüber man schreibt, das ist jetzt nichts Verwerfliches.
Und dieser Hinweis auf den Osten ist insofern interessant, dass sie in Ende gut auch eine kurze Vision hat, wo es darum geht, dass die Protagonisten des Buches, also ein paar, daran verzweifeln, dass man in so einer Zwischenzeit lebt, also zwischen den Jahrhunderten bis 2005 und da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel los. Und dann sagen, naja, wir sind die letzte Generation, die sterben wird, die nächsten werden 200 Jahre alt und durch den Genpool und das geschickte Anwenden werden die Menschen alle gleich sein und zwar alle gleich glücklich. Und die werden Mitleid haben, weil irgendjemand beim Tanzen umgeknickt ist und Mitgefühl, aber an anderer Stelle braucht man es überhaupt nicht mehr, weil die Leute beschäftigen sich mit schönen Sachen und von allen Völkern ist das Beste verwendet worden und die Leute ähneln sich so sehr, dass es eben gar nicht dieses ich bin besser als du nach unten gedrehte und nach oben gebuckle gibt.
Todlangweilig, ne?
Oder? Absolut.
So, kommt auch in unserem Buch drin vor.
Wollte ich auch gerade sagen.
Aber eben nie als Utopie oder natürlich, das ist auch keine Utopie, sondern als
Dystopie.
Als Dystopie, die Sibylle Berg hat jetzt in Danke für das Leben die Vision aufgemacht, dass die Frauen übernehmen die Herrschaft und es gibt keine Kriege mehr. Sie optimieren alles, sie machen alles, wie es Frauen machen würden. Wie man jetzt sagt, naja, lass doch mal eine Frau in die Macht, die ist wenigstens nie so aggressiv und so weiter. Und
haben wir nicht eine Frau an der Macht?
Naja. Noch mehr. Dann wird alles viel besser. Und aber guck mal, Merkel ist ja das beste Beispiel dafür. Das ist ja dann auch ganz schnell nicht Politik. Es ist ja nur noch reagieren, keine Visionen mehr. Und das treibt sie in die Spitze, in Danke für das Leben. Und man sagt sich, vielen Dank für das Leben, sorry. Wie langweilig wollen wir es denn noch haben?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es, wenn es um irgendwas überhaupt nicht geht, um Langeweile. Also ich glaube, dass das wiederum was ist, was Sibylle Berg den Zuständen jederzeit vorziehen würde. Eine gepflegte Langeweile, in der aber wenigstens niemand den anderen prügelt.
Nicht, wenn du dieses Buch liest. Deswegen sage ich es. Genau das Gegenteil wird passiert in unserem Buch. Dort wird genau das gesagt, dass die Welt zwar jetzt Naturkatastrophen hat, keine Kriege mehr, Naturkatastrophen von Menschen gemacht, logischerweise, gibt keine Kriege mehr, alle optimieren sich zu Tode. Wie langweilig. Die einzigen, ne, mein Zitat, es gibt noch ein paar Millionen, die nicht arbeiten, die ein bisschen auf Gewalt stehen, die wenigstens noch mal eine rauchen. Das sind die Obdachlosen unter den Seinebrücken, also Seine, Paris, Brücken. Und die zieht sie eindeutig vor. Dem Leben der anderen, der Masse, der Grauen.
Ja, okay, ich war auf ein anderes Zitat aus, wo sie eben in Ende gut darüber schreibt, dass wenn man die jetzige Herrschaft der alten weißen Männer, also sie schreibt ja einen sehr, sehr bösen Absatz über Sloterdijk und die anderen Männer in Talkshows und sagt sie, wenn man die eben austauschen würde gegen Attac-Linksradikale oder ökologisch bewegte Leute, dass es nichts ändern würde, weil trotzdem niemand Mitgefühl hat.
Da ist in 7 Jahren offenbar ein Lernprozess in Gang gekommen bei Frau Berg. Weil das Ding ist 2005 geschrieben, ne? Und so 2012. Ja. Da ist ja irgendwas passiert. Nicht nur auf der Welt, sondern auch im Kopf von Frau Berg.
Das fand ich aber auch interessant. Sie schreibt, also es gibt ja immer diese, ich habe es kurz erwähnt, diese Infohaufen, wo sie sich dann verschiedene Sachen aus dem Weltgeschehen rausnimmt und dann zusammenfasst. Es gibt zum Beispiel einen Absatz über antisemitische Anschläge in Südamerika und der Türkei. So, und dann schreibt sie auch ganz viel darüber, wie eben der Westen sich mit Diktaturen zusammengetan hat, zum Beispiel mit Ägypten. Und dann können eben die ganzen Touristen dahin fahren. So. Also der arabische Frühling hatte noch nicht stattgefunden. Ja. Und hat sie trotzdem wirkt das Buch nie altbacken, weil sie trotzdem so klarsichtig und hellsichtig ist, um zu sehen, dass das halt trotzdem alles zusammenbrechen wird. Und sagt dann, naja, die Tragödie wird für jeden irgendwann kommen und wenn es nur der ausgefallene Urlaub in Tunesien ist. Und das war, also das ist dann halt, wo sie sagt, so, genau, wo sie sagt, und irgendwann ist jede Attitüde auch scheißegal, wenn von irgendeinem aus, von deinen Lieben halt der abgetrennte Kopf in der Disco liegt. So, also. Boah.
Aber wie wahrscheinlich ist das? Das ist ja der Optimismus, den ich immer habe, wenn ich in irgendwelche Gebiete fahre, wo Leute sagen, fahr da nicht hin, sage ich eins zu, irgendwie, geht auf die Straße, bin ich tot.
In dem Buch sehr wahrscheinlich, weil es gibt irgendwann den Anschlag und die ganzen Länder sind im Krieg und die Heldin muss dann nach Finnland gehen, weil dort ist es nicht hingekommen.
Dann gehen wir nach Finnland. Kann man denn Bücher von Sibylle Berg so uneingeschränkt empfehlen? Ich würde sagen, nur Leuten mit starkem Gemüt oder auch anderen Menschen. Nein, du schüttelst mit dem Kopf, nur...
Also mir hat es die 2 Wochen, in denen ich das Buch gelesen habe, richtig schlechte Laune gemacht. Ich habe auch an allem gezweifelt, was wahrscheinlich jetzt auch nicht das Schlimmste ist, wenn man halt mal sein Leben anguckt und dann hinterfragt, ob das alles so passt. Aber es ist keine leichte Erfahrung.
Also ich würde es fast jedem eigentlich empfehlen, weil das ist nämlich genau das, was ich vorhin auch gemeint habe. Es ruft eine Reaktion hervor. Die ist halt nicht unbedingt positiv oder man ärgert sich oder hat schlechte Laune. Aber man setzt sich halt damit auseinander.
Wir haben ja im Freundeskreis rumgefragt, wo wir sagten, wir machen jetzt eine Sendung über Sibylle Berg. Und die Reaktionen der Leute, die man befragt hat, war enorm. Es gab niemanden, der irgendwie keine Meinung hatte. Von super, lese ich alles, über kann ich überhaupt nie ausstehen, die Frau. Aus meistens völlig irrationalen Gründen. Aber es scheint...
Da habe ich aber andere Erfahrungen gemacht.
Du hast nur positive?
Nee, nur negative. Ganz anders. Also viele kannten sie nicht.
Ah, okay.
Für viele war es so, klingt irgendwie nach Schlagersängerin, logischerweise. Ne? Kriegt man da so eine Assoziation.
Okay, Andrea.
Und dann habe ich noch 2 Meinungen bekommen, die sie halt wirklich kannten. Das eine war sehr positiv und das andere war sehr negativ.
Aber wahrscheinlich mit den Kleinen gesprochen, die wir jetzt nicht benennen wollen im Radio. Sind wir durch? Haben wir noch eine Meinung?
Ich denke, es gäbe noch sehr viel zu sagen, wenn ich drüber nachdenke. Ich würde den Leuten halt immer ihre Kolumnen ans Herz legen, ihrem Twitter-Account folgen. Sie schreibt teilweise sehr gute Reiseberichte. Aber die Bücher finde ich schon harter Tobak.
Das ist halt die ganze Zeit so ein... Also ich fand das Buch auch nicht scheiße so. Deswegen sage ich ja, ich würde es auch jedem empfehlen, das einfach mal zu lesen. Aber es ist halt, man fühlt sich halt die ganze Zeit so runtergedrückt, so als ob ihn jemand nach unten drückt. Und wenn ich deine Rezension höre und was du über das Buch sagst, da habe ich ganz klare Bilder, wie ihre Bücher geschrieben sind. Also da, weil das ist alles so ein Grundtenor irgendwie.
Ist es vielleicht eine Generationenfrage? Ich musste ein bisschen lachen bei dem ersten Satz von der Rezension, dass die Toto, geboren wurde im sozialistischen Teil Deutschlands. Würde von uns, die wir in der DDR aufgewachsen sind, glaube ich, niemand so sagen. Das ist nämlich die DDR.
Ich hätte natürlich auch DDR sagen können. Ja, aber ich bin auch in der DDR geboren, vielleicht ein kleines bisschen später als ihr.
Aber oder musstest du da nicht auch kurz sagen, sozialistischer Teil Deutschlands, das klingt, weißt du, das klingt wie aus der Süddeutschen Zeitung.
Ich bewerbe mich hiermit für die Süddeutsche Zeitung. Nein, selbstverständlich nicht.
Das muss nicht auch heißen, ehemaliger sozialistischer Teil, oder?
Nee, das ist, ja, stimmt.
Hast
du, glaube ich, sogar gesagt, ehemaliger Teil.
Ich habe auch ein Problem damit, Westen zu sagen.
Aber auch interessant war, dass du wenn du über Toto gesprochen hast, sie gesagt hast, während ich eher gesagt habe. Das muss ich zu meiner Rechtfertigung, wenn es die bedarf, sagen. Ich habe mich ja hauptsächlich auf den ersten Teil bezogen, die Entscheidung von Toto, der zum Jungen erklärt wird und später sich erzählt bekommt von einem Westarzt, dass man das normalerweise gleich nach der Geburt richtet, in die eine oder die andere Richtung, operativ. Die Chance hatte er nicht, wird aber gemacht und er sagt, dann will ich ein Mädchen sein. Und deswegen, da das aber in meiner Rezension nicht mehr vorkam, habe ich hauptsächlich eher gesagt, aber es könnte durchaus sein, dass es sublim ist, dass ich dann ganz einfach, ich muss auch sagen, dass ich bis zum Schluss, wenn es nicht eindeutig war, weil sie, Toto, im zweiten Teil sich in irgendeiner Form weiblich benimmt oder selbst tituliert und im Gespräch ist, dann ist es klar, es ist eine Sie. Aber wenn man so mitdenkt beim Lesen, wozu ich ja mal aufgerufen habe in meiner Rezension, dann habe ich Toto irgendwie sublim tatsächlich immer noch als jung gesehen.
Das ging mir ganz anders. Also ich habe Toto die ganze Zeit bis zu dem Punkt, wo diese Operation stattfindet und explizit auch im Buch gesagt wird, Toto geht aus dem Krankenhaus raus und fühlt sich als Frau. Und vorher hatte ich aber die ganze Zeit eher so tatsächlich so einen sächlichen Eindruck. Für mich war das vorher nie die ganze Zeit, das ist der Toto, sondern eher, das ist Toto.
Aber kannst du denn über einen Menschen im Sächlichen nachdenken?
Ja, natürlich kann ich das.
Ja?
Ich denke, das ist auch wieder ein richtiger Generationenkonflikt. Also hier kann man sehen, dass es Änderungen gibt und dass das generische Maskulinum halt nicht mehr bei allen Leuten und auch nicht bei den Jüngeren der Standard ist, den es halt noch für dich besitzt.
Das stelle ich nicht in Frage, aber jetzt über eine Person als sächlich, als S nachzudenken, das wird ja gern mal als Behilfspersonalpronomen genommen, aber klickt in meinem Kopf nicht. Selbst wir hatten mal gesprochen in einer Weihnachtssendung über das Buch, wo Roboter in der Zukunft oder so gezüchtete Halbroboter in der Zukunft sowohl Mann als auch Frau sind. Und das Buch fand ich faszinierend, weil es eine schöne wechselseitige Sicht aus weiblicher und männlicher Perspektive dadurch gibt. Aber ich konnte nie ganz mich in der Mitte halten. Es ist immer umgekippt. Und deswegen frage ich, kann man wirklich jemanden, der lebt, als S bezeichnen?
Nein, das, also ja.
Natürlich.
Also du bringst mich jetzt auch gerade selber wieder so ein bisschen ins Zweifeln, aber es gibt ja nie, oder für mich, oder kann ich jetzt mich nicht daran erinnern, dass es so einen Moment gibt, bis zu dieser, wo sie sozusagen zur Frau wird, wo man ihn richtig als Mann irgendwie wahrnimmt. Gerade in diesem Kinderheim wird er halt zum Duschen in einen separaten Raum geschickt. Mhm. Er duscht nicht mit den Jungs, er duscht auch nicht mit den Mädchen. Gibt es überhaupt Mädchen?
Weiß ja, ich gerade nicht. Auch.
Sondern immer separat. Deswegen ist er auch für mich nicht so eine Einordnung halt im Kopf.
Das ist interessant.
Ja, ich meine, es ist eine Riesendiskussion in allen anderen Ländern, außer in unserem eigenen. Und ich glaube, dass man das einfach anerkennen muss, dass du Leute hast, die sich halt weder als er noch als sie bezeichnen lassen möchten. Und natürlich kann man das da machen.
Ja, aber ich kann ja nichts gegen meinen eigenen Kopf machen. Also ich kann versuchen, mich zu etikettieren, aber ich kann nur sagen, mir gelingt es nicht.
Naja, klar, dass ein weiser Mann in der Heteronormativität eher verhaftet ist als jemand, der von Ausschlüssen betroffen sein könnte, ist ja auch klar. Aber ich glaube, dass man sich da bemühen könnte. Also ich glaube, dass da Anna einfach tatsächlich
weiter ist.
Und zumindest sensibler und über Möglichkeiten wissen, die du halt von vornherein ausgeschlossen hattest.
Nein, jetzt tu mich mal nicht so radikal in die Ecke stellen. Ich habe da gerade eben Verständnis und Bemühen gezeigt, nicht?
Das ist aber auch das Mindeste.
Herr Falschgold hat sich sehr bemüht. Steht dann in meinem Zeugnis am Ende der Sendung. So, also nochmal, ich empfehle die Bücher von Sibylle Berg in kleinen Dosen.
Da würde ich mich anschließen.
Also ihre Kolumnen.
Okay. Nee, ich würde vorschlagen, so, wenn man mal nicht weiß, was man lesen soll oder mal irgendwie zu gute Laune hat, nee, dann einfach mal eins lesen und dann kann man ja auch wieder mal eine ganze Weile was anderes lesen. So einfach um mal so ein.
Also in kleinen Dosen, ja. in den kleinsten Dosen im Twitter-Account Sibylle Bergs. Auf alle Fälle. Das war Studio B. Irmgard Lumpini, Anne Findeisen, schönen Dank. Ich war Falschgold. Studio B.falschgold.net. Dort kann man das Ganze nochmal nachhören.